Wer eine Bibel da hat, kann gerne aufschlagen den 1. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 18 und 19. Ich habe für alle auf eine Folie diesen Vers noch gemacht. Es gibt die Geschichte von einem Sklavenmädchen. Sie wurde an einen sehr grausamen Herrn verkauft. Er hat sie missbraucht und geschunden und gequält. Und sie ist krank geworden dadurch und sehr schwach. Und dieser böse Herr wollte sie verkaufen auf dem Sklavenmarkt und hat sie da zum Kauf angeboten. Und wurde auf sie geboten, zuerst nicht viel, weil sie eigentlich nicht mehr sehr viel wert war in ihrem Zustand. Aber da gab es einen, der hat immer mehr geboten und überboten, und es hat sich hier so ein Bietgefecht entwickelt. Und dieser eine Typ, der hat immer mehr und immer mehr und immer mehr geboten, und es war eigentlich weit mehr, als sie wert war. Und letztendlich hat er den Zuschlag erhalten. Und er hat den Preis bezahlt, das Geld auf den Tisch gelegt, hat sich umgedreht und ist weggegangen. Und das Sklavenmädchen, das war ganz verwirrt anfangs, und sie hat geguckt, und dann lief sie diesem Mann nach, der sie erkauft hat, und sagt: Hey, was ist los? Du hast mich gekauft, willst du mich nicht mitnehmen? Und er hat gesagt: Nein, ich habe dich nicht gekauft, um dich zu versklaven. Ich habe dich gekauft, um dich freizulassen. Geh hin, wo immer du willst, du bist frei. Und da fällt dieses Sklavenmädchen auf ihre Knie und umarmt die Füße dieses Mannes und sagt: Ich möchte dir nachfolgen, wo immer du hingehst. Wir denken heute dran, dass Jesus uns befreit hat von unserer Schuld, die uns getrennt hat von Gott dem Vater, die uns verdammt hat in alle Ewigkeit. Und wir waren unter einem sehr schlechten Meister, Teufel eigentlich, der Sklaverei, der Sünde. Und Jesus kam an diesem Karfreitag, zumindest ist der Tag, an dem wir uns daran erinnern, und hat den Preis für uns auf den Tisch gelegt, oder besser gesagt an ein Kreuz genagelt, sein eigenes kostbares Leben, um uns frei zu kaufen. Und wenn wir dran denken, heute an diesen Preis, möchte ich unsere Aufmerksamkeit auf diesen Vers lenken. Ich lese euch den nochmal vor in der Elberfelder Übersetzung. Der Apostel Petrus schreibt uns hier: Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Jesus hat uns gekauft, und darüber wollen wir nachdenken heute Abend ein bisschen. Wenn wir aufs Kreuz schauen, wenn wir auf den Preis schauen, den Jesus bezahlt hat, wollen wir darüber nachdenken, was es bedeutet, dass wir erkauft sind von ihm. Es heißt, wir sind erlöst durch das kostbare Blut Christi, durch sein Leben, sein perfektes Leben, eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Erlösen bedeutet freikaufen. Genau das, was dieser Mann in der Geschichte von dem Sklavenmädchen getan hat. Er hat den Kaufpreis auf den Tisch gelegt, aber hat sie freigekauft, hat den Preis bezahlt, um sie frei zu machen. Und Jesus hat uns freigekauft von unserer Sünde, von unserer Schuld für Gott. Wir sind bekleidet mit seiner Gerechtigkeit. Die Bibel nennt uns Heilige. Das ist, was wir sind in Jesus. Wir sind keine Sünder mehr, wir sind nicht mehr unter der Sklaverei der Sünde, sondern er hat uns rausgenommen aus dem Reich der Finsternis und der Sünde und hat uns in sein Reich verpflanzt. Und wir sind Heilige, bekleidet mit Jesu Gerechtigkeit, adoptiert als Kinder Gottes. Das ist, was wir sind in ihm. Das Wort heilig hat aber auch noch eine andere Bedeutung. Es bedeutet so viel wie abgesondert sein von etwas und nicht nur von etwas, sondern auch zu etwas. Wir können denken an die heiligen Geräte im Heiligtum oder im Tempel im Alten Testament. Diese heiligen Geräte, diese Räucherschalen und Gabeln und Gefäße, was immer das war, diese heiligen Geräte waren abgesondert für den exklusiven Gebrauch von Gott, für die Anbetung von ihm. Und das sind wir. Wir sind freigekauft von unserer Schuld, aber lass uns das nicht vergessen, wir sind nicht freigekauft für uns selbst, sondern wir sind freigekauft für Gott. Wir gehören ihm. Und deswegen wollen wir auch für ihn leben und nicht für uns selbst oder für diese Welt oder den Teufel, sondern er, Gott, soll geehrt werden und verherrlicht werden durch unser Leben. Ihr kennt alle Römerbrief, Kapitel 12, Vers 1. Da schreibt der Apostel Paulus: Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Dass ihr euch selbst darstellt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Und er sagt, das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Das ist vernünftig, das zu tun. Ich meine, was sonst sollten wir tun nach all dem, was Jesus für uns getan hat? Was sonst sollten wir tun mit unserem Leben? Als ihm nachfolgen. Wie dieses Sklavenmädchen in der Geschichte. Und wir wollen es tun, nicht aus Zwang oder aus Pflicht oder weil es ein Muss ist, sondern aus Liebe. Liebe soll unsere Motivation sein. Aber trotzdem, als wir unser Leben Jesus gegeben haben, da haben wir ihm unser Leben gegeben. Klingt simpel, klingt einleuchtend, aber wir vergessen das so einfach, ne? Wir bekehren uns und wir reden davon, ich habe Jesus mein Leben gegeben. Habe ich das wirklich? Ist mir das heute noch bewusst, dass ich ihm mein Leben gegeben habe? Ich gehöre nicht mehr mir selbst. Ich bin erkauft von Christus durch sein kostbares Blut. Er hat den Preis bezahlt für mich, den höchsten Preis, der je bezahlt wurde für irgendetwas in dieser Welt. Und deswegen, wenn ein Christ noch für sich selbst lebt oder für diese Welt lebt, ist er eigentlich ein Dieb. Er stiehlt Gott. Denn ihm allein gehört unser Leben. Und Jesus stellt diesen Besitzanspruch. Er möchte unser Erlöser sein, aber er möchte auch unser Herr sein. Und die Apostel haben sich das genannt. Paulus sagt immer wieder, ich bin ein Sklave Christi. Ich bin ein Sklave Christi. Wir kennen das eigentlich gar nicht mehr, Sklaverei, heutzutage. Dass ein Mensch einen anderen Menschen besitzen kann, so wie Besitz. Und der Herr konnte mit seinem Sklaven machen, was immer er wollte. Konnte ihm befehlen, was er wollte, und er musste das tun. Er konnte ihn verkaufen, er konnte ihn sogar töten, an Kreuz nageln lassen. Wie eine Sache, war sein Besitz. Und die einzige Bestimmung in dem Leben eines Sklaven war sein Herr. Einzige Bestimmung in seinem Leben war, für seinen Herrn da zu sein und das zu tun, was der Herr ihm aufträgt. Aber wenn der Apostel sagt, ich bin ein Sklave Christi, dann verwendet er ein Wort, was von einem freiwilligen Sklaven spricht, eigentlich. Das war möglich im Alten Testament. Ein Israelit konnte sich verkaufen, wenn er Schulden hatte, für paar Jahre lang, und dann wurde er freigelassen oder musste freigelassen werden, aber wenn er bei seinem Herrn leben wollte, weil er sagt, hey, das ist ein guter Herr, hat sich gut um mich gekümmert, es geht mir eigentlich besser bei ihm als irgendwo anders, konnte er sagen, ich will dein Sklave sein auf Lebenszeit, aus freiem Willen. Und dann haben sie ihm das Ohr durchbohrt als Zeichen dafür. Und das ist das Wort, was der Apostel Paulus verwendet. Ich bin ein Sklave Christi aber aus freiem Willen, weil ich meinen Herrn liebe. Wie dieses Glaubenmädchen, wohin sonst soll ich gehen? Du hast mich freigekauft, ich will dir dienen, ich will mit dir sein, du bist so gut. Und Jesus sagt, ich habe euch nimmer Sklaven genannt und ich nenne euch nimmer Sklaven, ich nenne euch meine Freunde. Und im Hebräerbrief steht, dass er uns sogar Brüder nennt, seine Geschwister. Und wir dürfen Kinder Gottes sein in Christus Jesus. Könnt ihr euch einen besseren Herrn vorstellen? Als einen Herrn, der seine Sklaven Freunde nennt und Brüder und Schwestern und Kinder. Es gibt keinen besseren Herrn als Jesus. Und wir mögen diese Vorstellungen. Wir sind seine Freunde, wir sind seine Kinder, wir sind seine Geliebten, wir sind seine Braut. Ja, das stimmt alles, aber wir gehören auch ihm. Er hat uns erkauft. Deswegen soll sich unser Leben um ihn drehen. Er sollte im Zentrum unseres Lebens sein. Überleg dir mal ganz persönlich, wie viel von deinem Leben hat wirklich mit ihm zu tun? Ehrlich, musst niemand anderen erzählen. Aber in deinem Herzen, wie viel hat mit ihm zu tun? Kolosserbrief sagt uns der Herr, dass wir alles, was wir tun, für ihn tun sollen. Sollte eigentlich immer die Frage haben, Gott, wird es dich ehren, was ich tun will? Ist es hilfreich, das zu tun, in meiner Beziehung, in meiner Nachfolge von dir, oder ist es eine Ablenkung? Er will die erste Liebe sein in unserem Leben. Hat er die Priorität in deinem Leben? Und wieder, das ist praktisch. Hat er die Priorität, was deine Zeit anbelangt? Gibst du ihm was von deiner Zeit? Von deinen Gaben, die er dir anvertraut hat. Von deinem Geld, von deinem Besitz. Hat er die Priorität in deinem Leben? Christentum ist eine Sache, eine Person eigentlich. Christentum ist Christus. Christentum bedeutet, mit ihm zu leben, sein Leben zu teilen. Das ist wunderbar, dass er das tun will. Dass wir ihn, sein Leben, durch uns leben lassen, als seine Hände und seine Füße und seine Münder, als sein Leib in dieser Welt. Christsein bedeutet, dass wir ihm nachfolgen. Christsein bedeutet, dass wir ihn lieben mit allem, was wir sind, allem, was wir haben. Das hat Jesus gesagt, oder? Herr, was ist das größte Gebot? Du sollst Gott lieben mit allem, was du bist und allem, was du hast. Kurz zusammengefasst, auf den Punkt gebracht. Und dann deinen Nächsten lieben mit dich selbst. Aus dieser Beziehung mit ihm. Und so heute, wenn wir an sein Erlösungswerk am Kreuz für uns denken und wir uns das nachher im Abendmahl bildlich vor Augen halten werden, möchte ich das als Gelegenheit nutzen, uns neu auszurichten, uns neu zu justieren. Und vielleicht fragt ihr den Herrn. Und ich vertraue darauf, dass der Heilige Geist uns das ganz konkret macht und ganz persönlich macht. Gott, wo, in welchem Bereich meines Lebens muss ich mich neu ausrichten? Und wie werde ich das tun? Ich möchte, dass ihr euch konkrete Vorsätze vornehmt, wenn der Heilige Geist zu euch spricht. Gott, was bedeutet das für mich, dich zur Priorität zu machen? Und vielleicht spricht er einfache Dinge zu dir, wo er sagt, hey, du, verbring mehr Zeit mit mir. Stille Zeit, Zeit im Gebet, Zeit in Gemeinschaft mit mir. Oder dass er sagt, du, ich möchte, dass du einen Teil deiner Zeit für mein Reich zur Verfügung stellst. Und deine Gaben, dass du anfängst, mir zu dienen. Oder den Geschwistern als mir. Was wir dem Geringsten getan haben, haben wir ihm getan. Ich bin überzeugt davon, dass jeder Christ einen Dienst haben sollte. In der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde, aber wir sind berufen, einander zu dienen. Wir sind ein Leib. Vielleicht bedeutet das, gewisse Dinge zu lassen. Vielleicht sogar Beziehungen zu lassen, die dem Herrn nicht gefallen. Vielleicht bedeutet es auch nur, so etwas Kleines wie ihn anzubeten. Zu sagen, ja, ich habe Menschenfurcht. Und wenn ich singe, dann klingt es wie, wenn einer an der Waschrumpel da reibt. Aber Gott, es geht nicht um einen Nebenmann, der neben mir sitzt. Es geht nicht um ein Konzert. Ich singe zu dir. Und ich werde meinen Mund aufmachen und ich werde dich preisen. Vielleicht ist es eine kleine Sache wie diese. Aber wir gehören Jesus. Wir wollen ihn zu unserer Priorität machen. Und ich bete auch, wenn wir an ihn denken und auf sein Kreuz schauen, heute Abend, dass es auch unsere Liebe neu entfacht. Johannes sagt, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Ich bete darum, dass es unsere Leidenschaft neu entfacht, dass wir wirklich brennen für ihn, wirklich verliebt sind in ihn. Man gewöhnt sich dran, oder? Vielleicht ist es in Beziehungen auch so, in Ehebeziehungen, man gewöhnt sich an den anderen Partner. Dass er einfach da ist, die Dinge tut, die er tut. Man ist nicht mehr so begeistert wie am Anfang. Aber wir müssen zurückdenken. Ich glaube, wir gewöhnen uns auch an unsere Beziehung mit Jesus, dass er da ist. An unsere Gemeinschaft mit Gott. Es ist uns so vertraut. Lass uns darüber nachdenken, wie besonders das ist. Mehrzahl der Menschen, die da draußen vorbeigehen, haben keine Beziehung mit ihm und sind auf dem Weg in die Hölle. Aber Jesus ist uns nachgegangen und er hat sich nach uns ausgestreckt und er hat uns gerettet. Und wir dürfen Gemeinschaft mit ihm erfahren. Wir dürfen erlöste Menschen sein. Hier, jetzt, heute Abend. Das ist wunderbar. Das ist was, was uns ergreifen sollte. Das ist was, worüber wir staunen sollten. Ich bete, dass das neu passiert, während wir auf sein Kreuz schauen heute Abend. Während wir an ihn denken. Und ich bete, dass es uns neu anspornt, lebendige Opfer zu sein für ihn. Problem von lebendigen Opfern ist, dass sie manchmal vom Altar runterklettern, oder? Vielleicht ist es ein Punkt, heute wieder zurückzuklettern, zu sagen, ja, hier bin ich, mit allem, was ich bin. Du bist mein Herr. Ich habe mir alle Bibelstellen ausgedruckt in meiner Konkordanz, die davon sprechen, dass Jesus uns erkauft hat. Und ich möchte euch die zum Abschluss einfach vorlesen und möchte es wirken lassen. Bete, dass der Herr uns anspricht. Erste Stelle ist im 1. Korintherbrief, Kapitel 6, die Verse 19 bis oder 18 bis 20. Da heißt es, flieht die Unzucht, Sex außerhalb der Ehe im Wesentlichen. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt? Und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott in eurem Leib. 1. Korinther 7, Vers 23. Ihr seid um einen Preis erkauft, werdet nicht Sklaven von Menschen. Sie sind so oft getrieben von Menschenfurcht, oder? Was Menschen denken. Gehen sogar Kompromisse ein deswegen. Ihr seid um einen Preis erkauft, werdet nicht Sklaven von Menschen. Denkt mal von euch selbst. Das ist echte Freiheit. 2. Petrusbrief zeigt der Apostel Petrus uns als Merkmal von falschen Propheten und Lehrern, dass sie den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen. Und dann haben wir ein paar Stellen in der Offenbarung. Offenbarung 5 lesen wir, dass die Cherubim und die Erlösten ein neues Lied singen und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation, und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht, und sie werden über die Erde herrschen. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her, um die lebendigen Wesen und um die Ältesten, und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen, die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen, und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Offenbarung 14. Und sie singen ein neues Lied, die Erlösten, vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, als nur die 144.000, die von der Erde erkauft waren. Dann heißt es weiter von ihnen, dieses sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Dieses sind es, die dem Lamm folgen, wohin es auch geht. Diese sind aus den Menschen als Erstlingsfrucht für Gott und das Lamm erkauft worden. Sind erkauft worden. Deswegen folgen sie dem Lamm, wo immer es hingeht. Folgst du ihm nach? Wir werden jetzt ein Theaterstück sehen, was das Ganze nochmal, glaube ich, ziemlich bekräftigt oder ziemlich auf den Punkt bringt. Und dann wollen wir nachher eine Zeit haben, wo wir Abendmahl feiern. Die Anne wird nach dem Theaterstück direkt danach nochmal eine Schriftstelle lesen und nochmals vorlesen. Und dann werden wir eine Zeit haben, wo wir Abendmahl feiern können. Und wo wir einfach Gott anbeten. Längere Anbetungszeit. Und wer Abendmahl feiern will, kann hier nach vorne kommen. Hier vorne wird das Abendmahl stehen. Wir wollen eine Zeit haben, wo wir uns neu ausrichten können auf ihn. Wo wir uns bildlich vor Augen halten, was er für uns getan hat. Sein Leib, der für uns gebrochen wurde, und der Preis, der für uns bezahlt wurde. Sein Leben, sein Blut für uns. Wir können eine Zeit haben, wo wir Buße tun können, wenn das nötig ist. Und wo wir ihn anbeten, mit allen anderen Erlösten. Amen.